kommst topmotiviert aus einem Führungsworkshop zurück. Mit vielen neuen Impulsen, Ideen und Energie, eine bessere Chefin oder ein besserer Chef zu werden. Und zwei Wochen später ist alles wieder wie vorher. Warum ist es so schwierig, unser eigenes Führungsverhalten wirklich zu verändern? Warum fallen wir immer wieder in die gleichen Muster zurück, auch dann, wenn wir eigentlich wissen, wie wir bessere Chefs könnten sein? In dieser Folge schauen wir hinter die Kulissen von Leadership in die Psychologie, die dahinter steckt. Wir reden über die Mechanismen, die uns davon abhalten, wirklich anders zu handeln. Über kognitive Dissonanz, den Status Quo Bias und erlernte Hilflosigkeit. Und wir zeigen dir, wie du diese Muster erkennst und sie endlich durchbrichst.
Ich komme häufig in die Situation oder in Gesprächen, dass Leute sagen, Führung kann man doch eh nicht lernen. Oder gerade beim Thema Empathie. Ja, Empathie ist doch nicht erlernbar. Entweder man hat Talent, man kann's oder man kann's nicht. Und die Leute haben doch eh das Gefühl, dass sie schon wissen, wie sie richtig führen. Und ich glaube, das ist Teil des Problems. Mhm. Wenn ich mich gerade an Abendessen mit einer Freundin vor 2 Wochen erinnere, die hat mir erzählt, dass sie bei ihrem ehemaligen Chef immer genau wusste, wann der wieder das jährliche Führungsseminar besucht hat.
Okay.
Es war wohl so, dass immer direkt danach super Team-Meetings gab. Das hat dann so 2, maximal 3 Wochen angehalten. Und dann wusste man, okay, nächste Woche ist es wahrscheinlich wieder soweit, dann kommt er mit schlechter Laune rein. Kritisiert auf höchstem Niveau, wird persönlich, kann sich selber nicht strukturieren. Und da kann ich aus Mitarbeiterinnen-Sicht schon verstehen, dass man sagt, boah, Führung kann man nicht lernen. Und dennoch ist es nicht einfach so pauschal zu sagen. Da gibt es ja schon noch auch Herausforderungen aus der anderen Sicht.
Also ich glaube schon, dass es sehr komplex ist. Oder nein, komplex. Es ist einfach komplexer, als man manchmal denkt. Und vor allem das, was du ansprichst, ist ja immer so ein bisschen die Perspektive, die man hat, oder die stimmt ja für einen hundertprozentig. Und ich meine, ja, das haben wir beide, das haben ganz viele Leute auch schon 100'000 Mal erlebt. Führung ist nicht einfach. Und es ist immer einfach, über Führung zu reden und zu sagen, was alles schlecht ist. Das Fingerpointing von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was die Chefin oder der Chef falsch macht, das Nörgeln, das Motzen, das ist einfach und auch weit verbreitet. Es ist sicher viel schwieriger, wenn die Leute vielleicht einmal selber in so eine Rolle reinkommen und selber das mitmachen. All das richtig zu machen, was man glaubt, müsste doch eine Chefin oder ein Chef machen. Also, ich will nicht alle Leaderinnen und Leader in Schutz nehmen, im Sinne von, ja, das ist halt mega schwierig und darum ist es auch schwer, immer alles zu treffen. Aber es ist nicht so einfach. Jetzt in dem Fall, wo du sagst, ja, okay, also scheinbar hat ja der Chef durchaus etwas gelernt in dem Workshop oder etwas mitgenommen, zumindest, was er würde anwenden. Nur scheinbar schafft er es dann nicht nachhaltig. Das ist wieder die Frage, was bringen so Workshops oder so einfache Seminare? Und wo kommt man wirklich zu einer Mindset-Änderung? Und was mir dort in den Sinn kommt, wenn man es aus Führungsperson, Führungssicht anschaut, ist, wir haben über Strategie und Operativität geredet, die letzten 2 Folgen, wo es ja einem manchmal auch ein bisschen daran hindert, wirklich ein Mindset zu haben, vorauszuschauen, weil der Alltag reinkommt und übernimmt. In diesem Kontext, glaube ich, aber, oder Kontext, glaube ich, aber auch, gibt es irgendwie eine psychologische Ebene, die einem es schwer macht, das, was man sich vornimmt, auch wirklich umzusetzen. Also, auf dein Beispiel bezogen, dass der Chef wirklich eine Verhaltensänderung an den Tag legt, kann eben vielleicht nicht nur die Ebene sein, ja, ich werde vom Alltag überrannt, sondern irgendetwas Psychologisches macht es scheinbar mit diesen Menschen, dass sie vielleicht wettet, dass sie das eigentlich auch sinnvoll findet, strategisch denken, eine gute Chefin, ein guter Chef sein, was immer das heisst, sich dorthin zu entwickeln. Und dann schaffen sie es eigentlich im Alltag nicht. Und nicht, weil jetzt der Kunde wieder anrufen und ich muss sowieso, es ist Operativität, wie wir es miteinander besprochen haben in der letzten Folge, sondern irgendetwas Psychologisches scheint da abzugehen, was hindert, das eigentlich zu machen, was man glaubt, wäre als Chefin oder Chef richtig. Also, wie bei deinem Beispiel von deiner Kollegin, der kommt ja zurück von diesem Workshop, der will etwas versuchen. Wahrscheinlich finden es die Leute auch noch, zumindest sie, oder? Ja, ist eigentlich noch okay, ja, da passiert etwas. Und dann geht er in ein altes Muster zurück. Das muss irgendeine psychologische Ebene sein. Es wäre cool, mal zu versuchen, zu erklären, was vielleicht da mit diesen für Führungspersonen abgeht, dass sie das vielleicht nicht immer schaffen.
Ja, das ist super spannend. Und das Spannende daran ist, es ist alles sehr menschlich. Also es ist nicht nur auf Führungspersonen bezogen. Ja. Da taucht es aber natürlich im unternehmerischen, im Business-Kontext am meisten auf. Und wichtig finde ich auch, dass du das Mindset auch nochmal ansprichst, denn das zieht sich durch alles durch. Wer nicht das Mindset hat oder auch nicht die Bereitschaft hat, sich jetzt mit diesen Themen auch mal zu beschäftigen, in eine gewisse Selbstreflexion zu gehen, zu sagen, okay, diese psychologischen Phänomene, die wir gleich aufzeigen, treffen die bei mir zu? Ja, dann wird es schwierig. Dann sind es die Personen, die vielleicht nicht wirklich eine Verhaltensänderung auch wollen und da auch hinkommen. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Deshalb ganz wichtig, auch wenn wir da jetzt durchgehen, es muss irgendwo die Bereitschaft da sein, bei sich selbst auch zu erkennen, das könnte bei mir zutreffen. Und dann würde man vielleicht schaffen, nach 2 oder 3 Wochen kontinuierlich seinen Führungsstil auch anzupassen, zu optimieren und nicht wieder in das alte Muster zu verfallen.
Ja, die Selbstbereitschaft, die Selbsterkenntnis ist immer Basis natürlich für eine Verhaltensänderung. Also denken wir auch in psychologische Unterstützung, mentale Unterstützung. Also wenn ich zu einem Coach gehe und ich selber aber nicht bereit bin, über meine Herausforderungen zu reden, dann kann der Coach noch so gute Fragen stellen. Eine Grundbereitschaft, will etwas zu ändern, die muss da sein. Und es ist in dem Fall bei uns ein Beispiel sicher auch so. Was für ein psychologisches Muster könnte denn dahinter stecken, dass der Chef am Schluss wieder dort bleibt, wo er eigentlich früher war, obwohl er eigentlich Ansätze hatte, um es besser zu machen.
Was ganz klassisch ist, ist die kognitive Dissonanz. Fachbegriffe, wir lösen es direkt auf.
Wir haben ja beide Wirtschaftspsychologie studiert und dürfen wir auch mal mit diesen Begriffen schlagen.
Das dürfen wir, genau. Aber in einfachen Worten zusammengefasst ist es eigentlich ein Verhalten, wo wir wissen, es ist vielleicht nicht ganz korrekt. Wir rechtfertigen uns aber vor uns selbst mit einem vorhandenen Selbstbild, mit einer Begründung, dass es trotzdem in Ordnung ist, das so zu machen oder so zu handeln. Um das mal direkt auf ein Beispiel zu transferieren, das klassische Beispiel aus der Psychologie, was auch immer wieder angewendet wird, ist das Rauchen. Oder angenommen, ich bin Hardcore-Raucher, bin eigentlich süchtig, weiß das unterbewusst auch.
Weiß auch, dass es schlecht ist.
Genau, was kann alles passieren? Und dann sag ich, mein Opa, der hat aber auch sein Leben lang geraucht. Und der ist 90 Jahre alt geworden. Der hatte nie eine Krankheit. Also ist es doch gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt rauche. Das heißt, man versucht mit irgendwelchen Rechtfertigungen, dass es doch nicht so schlimm ist, ein Muster, ein Verhalten zu rechtfertigen und macht es dann trotzdem.
Und so versucht man eigentlich die Dissonanz, also den Unterschied zwischen das, was ich mache und das, was eigentlich gut wäre, aufzuheben. Und vermeintlich, man kann meinen, besser wäre es, wenn man das Verhalten ändern. Also eigentlich aufhören rauchen. Das wäre eigentlich der bessere Schritt. Aber und dann wäre ja die Dissonanz auch gelöst, weil dann weiss ich, okay, ich tue nicht mehr rauchen, weil Rauchen ist schlecht für mich, für mein Umfeld. Und ich kompensiere aber eigentlich das schlechte Gefühl, indem ich mir einrede, dass das alles gar nicht so schlimm ist.
Genau.
Dann habe ich die Dissonanz aber auch gelöst.
Dann hat man die Dissonanz gelöst, aber dann habe ich keine Verhaltensänderung, ja, oder? Und es geht ja heute auch um die Verhaltensänderung. Warum ist es so schwierig? Wenn wir das mal aufs Leadership transferieren, bringen wir doch noch ein Beispiel zum Leadership. Zum Beispiel, wenn ich in einem Team bin, es gibt eine Entscheidungsrunde, ich habe vielleicht meine Fachleute da sitzen, es wird diskutiert und ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen. Als Führungsperson kann es durchaus passieren, dass man seine 2 oder 3 Lieblingsmitarbeiter im Team hat. Würde ich behaupten, kennt jeder. Und hat unterschiedliche Gründe. Vielleicht schätzt man sie anders wert im Sinne von, hat mir schon häufig geholfen, unterstützt, gibt mir Engagement. Und aus irgendwelchen Gründen deklassiert man in einer gewissen Weise die anderen. Das heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen, könnte es sein, dass ich immer nur auf die Meinung von 2 oder 3 Leuten setze und mich für die anderen gar nicht so interessiere. Und vielleicht fällt mir das auch auf. Vielleicht habe ich auch das Feedback mal bekommen, dass doch gewünscht ist, auch mal alle zu hören. Ich begründe das dann aber für mich mit, ja, aber die 2, 3, die sind schon am kompetentesten in dem Team. Da kann ich mich einfach drauf verlassen. Ist aber vielleicht gar nicht die Wahrheit. Sondern ich habe vielleicht eine Bevorzugung vorgenommen. Ich schätze die Meinung mehr wert als die anderen aus irgendwelchen Gründen. Ja. Ist aber eigentlich nicht zu vertreten in der Form.
Und durch das, dass ich mir das einrede, dass das vielleicht die Kompetenteren sind oder dass man mit denen halt schneller vorwärts kommt, weil ich gar keine Zeit habe, immer alle Meinungen zu holen, verpasse ich Potenzial, wo da am Tisch sitzt, weil also wenn es Leute am Tisch hat, wo man scheinbar die Meinung nicht hören will, weil sie nicht helfen, dann ist vielleicht die Einladung fürs Meeting schon mal falsch gewesen, nämlich müssen nicht all die Leute am Tisch hocken. Aber das ist ja dann in dem Sinn die Fehlinterpretation. Also wenn wir davon ausgehen, die Leute sind da, weil sie eine Expertise haben, dann muss ich eine Strategie entwickeln, um die mit einbeziehen. Und wenn ich es nachher nicht mache und mich dann noch begründen mit, ja, das sind halt die Kompetentesten, dann legitimiere ich eigentlich ein Verhalten, das schlecht fürs Team ist, für schlechtes Unternehmen ist. Und ich schaffe es wieder nicht das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Mir kommt so ein Beispiel an uns in dem Leadership-Kontext zur Entscheidungskompetenz. Mhm. Du magst dich erinnern, wir haben Expertise versus Ego ja mal als Thema gehabt, wo man gesagt hat, ja, wenn ich meine eigene Entscheidungskraft in den Vordergrund stelle, wie ich das Gefühl, ich bin der Einzige, was weiß. Und das ist ja auch so etwas, wo man sich nehmen kann. Grundsätzlich will ich das vielleicht ändern als Führungskraft. Ich will mein Team mit einbeziehen. Und dann gehe ich in so ein Meeting, wie du jetzt gerade beschrieben hast, und es können vielleicht alle mit einbezogen werden, am Schluss entscheide ich trotzdem wieder. Also mein Verhalten ist nicht so, wie ich eigentlich selber vielleicht nach dem Workshop, wo du vorher als Beispiel gebracht hast, eigentlich zurückkomme und sage, ja, ich muss die Entscheidungskompetenz abgeben, Flaschenhals, immer alles liegt bei mir, nein, ich muss die mit einbeziehen, am Schluss mache ich es trotzdem nicht. Und dort dann halt, anstatt zu ändern und wirklich den Raum zu geben, dass die Leute können selber entscheiden können, fange ich genau wieder gleich an argumentieren. Ja, am Schluss weiss ich es halt trotzdem am besten. Weil sonst läuft es ja dann vielleicht noch falsch. Es geht bei den Leuten zu lang und irgendwie kommt es wenig von denen, also muss ich trotzdem. Also du versuchst wieder eigentlich zu erklären, warum der Status, wie man es im Moment macht, trotzdem bleibt. Das müssen wir eigentlich ändern.
Müsste man. Wenn es nur das wäre oder wenn wir nur kognitive Dissonanz hätten, dann hätte man ein konkretes Problem, woran wir arbeiten könnten. Aber es ist nicht das einzige.
Aber sich dem schon mal ein bisschen bewusst werden. Ich meine, das ist ja ein bisschen unsere Message vielleicht jetzt auch, wenn man sagt, hey, da gibt's ein psychologisches Modell. Fragt euch mal, ob es wegen dem ist. Also legitimiert ihr ein Verhalten, das ihr nicht ändert, mit vielleicht lapidaren Gründen, weil es halt im Moment gerade einfacher ist.
Und wenn ihr euch das nicht fragt, dann könnte es durchaus sein, dass ihr etwas zu bequem unterwegs seid. Mhm. Das ist gerade die Überleitung zum nächsten, irgendwo so ein Status Quo-Bias, den man häufig auch hat. Das heißt, man ist irgendwo zu bequem, etwas zu ändern. Und man hat vielleicht auch eine gewisse Verlustangst von dem, was existiert. Dass das, was man in dem Moment für gut befindet, dann zukünftig nicht mehr so angenehm ist, nicht mehr so positiv für einen selbst. Es funktioniert ja irgendwie in dem Setup, was man gerade hat. Das ist so dieses typische oder die typische Antwort, die man häufig bekommt. Das haben wir doch immer schon so gemacht. Warum soll man das jetzt ändern? Das hat doch immer funktioniert. Also wenn ihr das schon mal von einer Führungsperson gehört habt oder es selber gesagt habt, dann ist das ein Hinweis, dass ihr einfach gern an dem festhaltet, was existiert und irgendwie funktioniert. Und nicht die Motivation habt, sondern eher zu bequem seid, um etwas zu verändern.
Jetzt kennst du mich in dem Sinn, dass ich ja immer gern hinterfrage, muss es so bleiben oder könnte man es nicht anders machen? Darum, ich würde nicht mal sagen, wenn man so einen Satz hört von der Chefin, vom Chef oder auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das so ein Hinweis ist, sondern das ist eine Alarmglocke. Die Alarmglocke läutet. Achtung, wenn so ein Satz kommt, ja, wir haben es immer schon so gemacht, oder ja, es hat ja funktioniert. Wow, da würde ich Gott kribbelig und sagen, ja, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, warum wir jetzt mit darüber diskutieren, es anders zu machen. Weil das kann nie der Grund sein. Wir haben es immer so gemacht, dass es bei dem bleibt. Aber, was ich natürlich psychologisch nachvollziehen kann, die Leute haben ja schon gern das, was sie kennen. Und das ist ein bisschen der Link zu unserer heute, also unsere Grundsatzfrage, warum wir heute über das reden. Weil es aus dem Gewohnten auszubrechen, ist einfach mega schwer. Und es gibt so einen Link dazu, ich weiss, ich will es vorausschicken, ist vielleicht ein krasser Vergleich, aber es gibt ja immer wieder auch die Beispiele von, Missbrauchsfälle in der Beziehung, klar, meistens eher der Mann gegenüber der Frau, gibt auch andere Fälle, aber der Punkt hier, wo dann vor einem Gericht landet und am Schluss die Frau in dem Fall, oder der einzige Teil von der Partnerschaft, ihre Partnerin, die Partnerin sogar noch in Schutz nimmt, obwohl sie das Opfer oder er das Opfer ist. Und was wir von außen, wenn wir so einen Zeitungsartikel lesen, die ja nicht können verstehen, ist, also sie wird missbraucht von ihrem Mann. Nachher vom Gericht nimmt sie ihn trotzdem noch in Schutz. Da muss psychologisch so etwas abgehen von, ja, am Schluss bin ich gleich irgendwie halt Teil von dieser aktuellen Situation. Und alles, was nachher kommt, alles, was anders wäre, das verunsichert mich so ungemein, dass ich trotz dem Leid, das ich muss ertragen muss, irgendwo in Art und Weise in dieser Situation bleibe. Jetzt, ich stoppe gerade mit dem Beispiel, weil ja, ich bin Wirtschaftspsychologe, aber nicht Psychologe. Darum tut mir gerade leid, wenn ich das jetzt alles nicht sauber auseinanderziehe. Aber der Hinweis zurück auf dein Beispiel vom an dem Status quo einfach festhalten, da sehe ich so den starken Link. Jetzt hoffentlich in eurem Business habt ihr nicht die ganz so schlimmen Fälle wie Missbrauchfälle, die ich jetzt gerade zitiert habe. Aber das passiert ja scheinbar irgendwie. Ich habe lieber am schlechten Status fest. Also nicht mal nur, wir haben es immer so gemacht, sondern vielleicht ist es wirklich auch schlecht. Vielleicht ist es für das Unternehmen nicht gut. Ich, der Flaschenhals als Führungsperson, ich will das nicht. Das ist eigentlich doof. Aber trotzdem ist es angenehmer, in dieser Situation drin zu bleiben, als ins Ungewisse gehen, was nachher kommt. Und das muss man irgendwie können durchbrechen, weil, oder muss aufhören klönen. Das ist ja dann das andere, oder? Oder muss als Führungsperson aufhören klönen oder auch als Mitarbeitende sagen, gut, vielleicht ist es mir einfach wohl, das Opfer zu sein. Vielleicht ist es mir einfach wohl können, zu motzen. Dann muss ich mit dem vielleicht auch zurechtfinden. Aber ja, das scheint ein wahnsinnig starker psychologischer Druck in uns reinzuziehen. Die Schmerzgrenze ist sehr spät erreicht, um es nachher wirklich zu ändern.
Genau, weil immer nur meckern und nichts ändern wollen, nicht vorangehen, bringt halt einfach nichts. Ich kann auch gerade sagen, meine Bekannte, die mir das von ihrem Vorgesetzten erzählt hat, die hat dann letztendlich wegen ihm das Unternehmen verlassen, weil die Handlung mit dem HR sprechen, Gespräche führen, noch zu nichts geführt haben. Ja. Der Chef wurde inzwischen entlassen, das weiß
Hätte
ich auch.
Hätte sie auch können bleiben.
Aber es war leider ein Jahr zu spät. Sie wäre sonst vielleicht sehr gerne geblieben. Aber ja, genau. Es geht auch darum zu sagen, wenn ich nicht handle, wenn ich nur mecker, an diesem Status quo festhalte, ja, dann habe ich auch einfach nichts mehr zu meckern. Dann ja. Bitte hört auf.
Ja.
Handelt oder hört auf zu meckern.
Ja, genau. Sehe ich. Aber manchmal macht man und es ändert sich trotzdem nichts.
Genau, das ist
schon noch streng, oder?
Ja, das ist schon noch sehr streng. Das ist so der Übergang zum nächsten Phänomen vielleicht, dass man eine gewisse Hilflosigkeit verspürt. Und das ist auch eine erlernte Hilflosigkeit. Mhm. Oder wenn ich jetzt vielleicht mecker, aber das immer und immer wieder auch adressiere, ja, und es passiert einfach nichts, es ändert sich nichts. Es versteht mich vielleicht auch niemand. Oder man sagt, hey, ist doch alles gar nicht so schlimm. Was mich gerade auch darauf bringt, häufig so dieser Gap von Top-Management in großen Konzernen und unterster Arbeiterschicht in Fabriken, würde ich es jetzt nochmal nennen, oder was ja auch viel in der Politik passiert. Unsere Regierung weiß gar nicht mehr so wirklich, was in der Bevölkerung passiert. Gibt's ja auch große Gaps. Dann ist es schwierig, weil dann adressiert man etwas, man bringt etwas ein, man versucht Veränderungen zu bewirken. Aber wenn man keine Resonanz bekommt, dann gibt man irgendwann auf. Dann setzt man sich zurück. Dann fällt man vielleicht genau in das Muster, ich meckere jetzt noch, aber ich weiß ja, es passiert eh nichts.
Also bringe ich irgendwann auch meine neue Ideen nicht mehr ein, weil es passiert eigentlich nichts. Und das ist aber wieder das ist okay, gut, aus der Sicht von einem Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Das ist das Beispiel, das mir gerade in den Kopf kommt. Eben, also ich will etwas anbringen, das müssen wir doch so machen und es passiert in dem Sinn nicht. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch von der anderen Seite, also eine erlernte Hilflosigkeit aus Sicht von der Führungskraft. Also ich versuche immer wieder meinen Leuten zu sagen, nehmen wir nochmal das Beispiel vom Entscheiden von voran. Nein, ihr entscheidet. Aber sie machen es nicht. Scheinbar. Und irgendwann mal hörst du auf, Verantwortung weiterzugeben, weil sie es eh nicht annehmen. Vermeintlich aus der Sicht von der Führungskraft. Man muss vielleicht eben hinterfragen, warum das in dem Sinn passiert. Aber weil man irgendwo keinen Schritt für sich kommt, findet man sich eigentlich ein bisschen mit ab. Das ist das psychologische Konstrukt von der erlernten Hilflosigkeit.
Richtig, und das ist extrem gefährlich, wenn wir jetzt auch wieder vielleicht doch nochmal die Verknüpfung zu unserer Strategiefolge machen, wenn es dann darum geht, wenn ich selbst vielleicht auf einer Geschäftsführungsebene in solche Situationen komme, wenn ich dann verpasse, was auf dem Markt passiert, wenn ich Innovationen verpasse, wenn ich den Blick nicht mehr nach außen richte, dann kann das eben auch extrem gefährlich werden, egal auf welcher Ebene ich mich in einem Unternehmen befinde.
Und wenn man das auf eine Person zurückreferenziert, also du als Führungskraft, Sabrina, ich als Führungskraft, andere Führungskräfte sagen, okay, Punkt 1, ich bin bereit, das, was ich mache, zu hinterfragen. Mhm. Da haben wir gesagt, das ist so etwas von der wichtigen Basis. wie schaffe ich allenfalls die Muster, die wir jetzt haben. Wir haben drei Muster genannt. Kognitive Dissonanz, Status Quo Bias und erlernte Hilflosigkeit. Gibt noch ganz viele andere spannende Elemente dazu eintauchen. Wie durchbreche ich es? Was könnte ich machen, um dort durchbrechen und wirklich nicht nur nach zwei Wochen Workshop zurückkommen in den Alltag, sondern nachhaltig ein Verhalten zu verändern, weil ich eigentlich im Tiefen glaube, das kann ich besser machen.
Selbstreflexion. Was wir ja häufig auch an so Leadership-Kursen bemängeln, ist, dass einem die Theorie vermittelt wird. Mhm. Es gibt auch nicht ganz so viele, wo man wirklich in die Praxis geht oder wirklich auch in die Selbstreflexion geht, um an sich selber auch zu arbeiten. Das heißt, ja, du musst das tun, du musst dies tun, du musst ein bisschen Verantwortung übertragen, zeig mal ein bisschen Empathie. Und dann passiert vielleicht genau das, oh ja, das erste Teammeeting nach meinem Seminar, da bin ich super motiviert. Ich frage meine Leute, wie geht es euch? Was ist bei euch im Leben los? Gibt es irgendwas, was ich missen muss? Habt ihr einen guten Workload oder nicht? Oder dann ist man motiviert. Aber eigentlich beschäftigt man sich nicht damit, was denn bei einem selber los ist. Mhm. Also wieder bei sich selbst anfangen, eine Selbstreflexion durchführen. Und da kann man sich gut drei einfache Fragen stellen, mhm, wenn wir die jetzt mal direkt auch mit unseren Phänomenen verknüpfen.
Also wie eine Art eine Reflexionsfrage zum herausfinden, habe ich es Probleme, eine Herausforderung mit kognitiver Dissonanz, mit erlernter Hilflosigkeit oder mit dem Status Quo Bias.
Genau.
Tell me.
Gerne. Kognitive Dissonanz. Wenn das bei euch ein Thema sein kann, muss nicht sein. Oder vielleicht vorweg gesagt, ihr müsst nicht zu jeder Frage eine Antwort finden, aber vielleicht setzt euch gerade hin und überlegt, ist das bei euch der Fall. Fragt euch, wann ihr das letzte Mal bewusst ein Führungsverhalten versucht habt zu verändern oder ein Verhalten generell und ihr habt es dann doch nicht getan, weil ihr vielleicht irgendwie gesagt habt, ist doch gar nicht so schlimm oder habt es irgendwie anders gerechtfertigt, dass das in Ordnung ist. Also geht Beispiele durch,
konkrete
Situationen, genau, wir sind wieder beim Thema, ja, konkrete Beispiele. Ohne konkrete Beispiele geht's nicht. Wenn es nur einmal vorgekommen ist, okay, aber gerade bei den Situationen, die ihr vielleicht dann auch öfter erlebt habt oder an euch festgestellt habt, nehmt das mal her, schreibt es auf, mhm, und überlegt euch das. Zum Thema erlernte Hilflosigkeit, andere Frage. Da könnte man sich überlegen, ja, was sind denn Situationen, die ich schon mal gehabt habe, in dem ich gesagt habe, bringt doch eh nichts. Mhm. Oder wo ich von vornherein auf eine Anfrage, auf ein Feedback, auf einen Input hin gesagt habe, bringt doch eh nichts. Warum sollten wir da jetzt Ressourcen verschwenden? Mhm. Und wenn ihr das gesagt habt, dann ist es eben, ja, genau die Alarmglocke, die du eben erwähnt, ja, hast. Schreibt dieses Beispiel auf. Mhm. Insbesondere, wenn ihr euch öfter dabei erwischt.
Gibt nachher noch einen Hinweis dazu, wie man vielleicht auf so ein Beispiel kommt, aber du hast, wie vorangekündigt, noch eine dritte Frage zum Thema Status Quo Bias.
Genau. Fast noch einfacher, wo handelt ihr wirklich nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht?
Wenn also, das der Grund ist, warum wir es machen.
Genau.
Und nicht irgendwie eine zweite Frage dahinter stellt, ja, es macht auch Sinn. Sondern wenn der Kern ist, okay, ich weiß eigentlich nicht, warum wir es machen, aber wir machen es einfach so, wie wir es halt schon immer gemacht haben.
Genau, also nicht nur bringt eh nichts, oder so, ja, ja, könnte man jetzt sogar noch verknüpfen, ja, kommt gern zusammen. Eine Frage ist, ja, wo sage ich, bringt eh nichts, und beim Status Quo Bias ist es wirklich so, so haben wir es schon immer gemacht, also ändern wir das jetzt auch nicht, mhm, weil es ist ja auch, ne, funktioniert ja auch, ich will das Gute, vermeintlich gute Konstrukt jetzt nicht zerstören und durch was Neues, was vielleicht noch nicht so direkt funktioniert, ersetzen.
Eine Variante ist, die Frage zu nehmen, sich anzusetzen und versuchen, die Frage zu beantworten. Gibt es einen Hinweis darauf, ob es so ein Beispiel gibt, wo wir mit dir jetzt gerade nachher noch sauber durchdeklinieren können? Der Hinweis oder der Tipp 2 dazu ist Sparing.
Genau.
Einmal mehr Sparing. Also, ein Austausch haben mit jemandem, der einem ehrliche Feedbacks gibt und man die Person kann fragen, hey, ist dir das in letzter Zeit an mir aufgefallen? Wir nehmen den Chef nochmal von deinem Beispiel. Wenn er wirklich offen wäre und will es anders machen, könnte er eigentlich von dem Workshop zurückkommen, in einem Sparing sein mit jemandem, hey, look, das und das und das habe ich mitgenommen aus dem Workshop. Ich will in Zukunft das und das an mir verbessern. Kannst du bitte mich dabei begleiten, indem du mich in diesen Situationen beobachtest und mir kannst eine Rückmeldung geben, ob ich das wirklich mache oder nicht. Und dann hocken sie nach 2 oder 4 Wochen wieder zusammen und dann müsste eigentlich die Person, zum Beispiel deine Mitarbeiterin, hätte das können machen, wenn sie eine entsprechende Beziehung miteinander hätten, eine offene Kommunikation. Aber ich kann sagen, hey, schau, in dem und dem Beispiel habe ich gesehen, dass du es nicht gemacht hast. Also, holt euch Hilfe, sind offen, Sparing kann helfen, weil nochmal, Selbstsicht ist manchmal auch wirklich schwer. Ja. Fremdsicht hilft. Gut. Und jetzt hätten wir so ein Beispiel.
Genau, jetzt haben wir so ein Beispiel. Ich finde den Hinweis aber noch sehr wichtig, auch wenn ihr euch jetzt Beispiele schon aufgeschrieben habt, das mal auseinanderzunehmen, ist immer einfacher zu zweit, weil die andere Person dann auch nochmal Rückfragen stellen kann, vielleicht nochmal nachhaken kann, so ja, also warum hast du jetzt genau so reagiert? Oder was hat das mit dir gemacht, dass du so reagiert hast? Oder also es ist immer besser, zu zweites zu machen, aber man muss eben bereit sein, die Selbstreflexion dann auch so anzunehmen und einzugehen.
Selbstreflexion. Also, wir nehmen ein Beispiel und gehen in die Selbstreflexion. Das wäre der Hinweis, wo du sagst, müssen wir machen.
Genau, man müsste erstmal starten und sich den Sachverhalt bewusst werden. Also ihr habt jetzt vielleicht ein Beispiel gefunden, ihr habt ein Feedback bekommen von jemandem, dass das etwas ist, was ihr irgendwie immer macht, dass ihr häufig sagt, bringt doch eh nichts oder häufig in eine Situation kommt, wo ihr Ausreden sucht, warum euer Verhalten doch in Ordnung ist, zum Beispiel die Bevorzugung von Leuten oder was auch immer so. Also was ist die konkrete Situation. Die schreiben wir einfach mal auf.
Es ist an diesem Meeting passiert, an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt. Die Leute sind in diesem Meeting gehockt. Ich hatte diese Rolle gehabt, der und der hat diese Rolle gehabt. Super, die Situation rational, sachlich darstellen.
Ja, wobei das häufig dann nicht rational, sachlich funktioniert, sondern es ist ja immer so eine eigene Wahrnehmung. Die schreibt man erstmal auf. Man versucht aus seiner Perspektive den Sachverhalt aufzuschreiben. Auseinandernehmen tun wir den in den nächsten Schritten. Mhm. Wollen wir gerade so ein Beispiel mal durchspielen?
Ja, also, unbedingt. Ja,
hättest du einen Sachverhalt für mich?
Also ja, ich meine, ich könnte jetzt nochmal eins von deinen Beispielen haben, vorher kann. Also entweder das, wo man sagt, wo du gebracht hast, im Sinne von die zwei, drei bevorzuge ich, aber die anderen nicht. Oder das Beispiel von der Entscheidungskompetenz. Also ja, fände ich natürlich jetzt mal spannend,
weil ich es im Kopf kann.
Also nochmal, ich komme von diesem Workshop zurück oder von irgendetwas anderem und sage, hey, ich komme ein Feedback und sage, ich will mehr die Leute mit einbeziehen und sie müssen eigentlich können selbst entscheiden. Wir haben schon so viel mal über Flaschenhals geredet, über ich will eigentlich als Chefin das amigs von meinem Tisch haben. Ich muss die nachziehen. Ich nehme mir das vor, zum letzten Meeting hat es wieder nicht geklappt. Ich bin am Schluss wieder angestanden und habe relativ früh gesagt, komm, wir machen es so. Aus einem Zwang raus, aus einem Drang raus, ja, das können wir, glaube ich, das müssen wir nachher glaube ich, auseinandernehmen, warum. Aber der Sachverhalt ist, ich habe entschieden, so machen wir es. Obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hätte, das anders zu machen. Also kognitive Dissonanz, wahrscheinlich. Ich lerne mir jetzt, am Schluss bin ich auch gleich der Chef. Und darum habe ich jetzt müssen entscheiden.
Genau, es ist schon ein guter Sachverhalt. Wenn es jetzt was Reales wäre, wo dich betreffen würde, würde ich dich wahrscheinlich noch genauer fragen. Ja, hast du denn eine andere Entscheidung vorliegen gehabt, die möglich wäre? Hast du aus Fakten heraus dann entschieden? Also ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr davon wissen wollen, was tatsächlich passiert ist.
Also der Fall wäre, ich habe am Schluss entschieden, weil es mir zu lang gegangen ist, bis wir irgendwo einen Konsens oder einen Konsens haben und ich sage, jetzt müssen wir einfach vorwärts machen, sonst können wir nicht vorwärts. Darum habe ich einfach entschieden.
Das könnte genau so ein Detail sein. Und was wir dann als erstes machen, wenn wir so den groben Sachverhalt mal geklärt haben, wir tauchen tiefer ein. Und da würde ich wahrscheinlich genau diese Aussage jetzt aufnehmen und dich fragen, ja, also was hast du dabei gefühlt? Also es ging dir zu lang. Was hat das mit dir innerlich gemacht? Ja. Was hat das ausgelöst?
Boah, ja, genau. Unruhig, kribbelig. Ich habe irgendwie klare Perspektiven gehabt, was ich glaube, ist irgendwie das Richtige. Ich hätte eigentlich die anderen Meinungen hören, aber das ist so überhaupt nicht für sich gegangen. Und, irgendwie haben die Leute in dem Meeting auch die Verantwortung übernehmen, ihre Meinung zu sagen, und das macht mich kribbelig. Da muss ich mich zurücknehmen, da muss ich warten, und ich bin eigentlich schon im übernächsten Gedanken, und das macht mich unruhig.
Unruhe, Ungeduld, es geht dir zu langsam.
Ja.
Sowas könnte man jetzt eben genau detaillierter nachfragen. Also je nachdem, was ihr für ein Beispiel habt, sagt nicht einfach, das hat mich halt genervt, sondern versucht ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Was ist das, was ihr gespürt habt? Ich kenne das zum Beispiel von mir auch, dass ich dann manchmal, es kocht irgendwie in mir hoch. Mhm. Und dann habe ich auch eine körperliche Reaktion, dann werde ich vielleicht noch rot, man sieht mir so ein bisschen so die Aufbrausung innerlich an. Das Gefühl, genau, das ist so das Gefühl, ich habe dann auch noch eine Haut, die immer schnell rot wird. Mhm. Oder genau solche Sachen könnten das auch sein, ja. Wo ihr gefühlstechnisch irgendwie mal erörtern könnt, was ist da eigentlich passiert, warum bin ich dann dieses Verhalten geraten. Ja. Das ist so diese emotionale Ebene. Mhm. Also wir wollen wirklich die Wahrnehmung, das Bauchgefühl, Empfindung, Emotion erörtern. Denn da ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, den Link zu machen, oder? Wenn wir jetzt auch davon sprechen, wie lösen wir Situationen, dann sagt man ja auch immer, ja, erstmal Emotionen abbauen. Mhm. Erstmal über die Emotionen klar werden.
Mhm. Also sehe ich, beide Ebenen wichtig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es je nachdem, wie die Situation bin, das eine oder das andere zuerst kann passieren. Also vielleicht in einem Sparing wird jetzt vielleicht, wenn du mich wieder mal in einer wahnsinnig emotionalen Situation siehst, vielleicht würdest du mir zuerst die emotionalen Fragen stellen, damit ich es mal abbauen kann, bevor ich die Situation und den Sachverhalt sauber kann darlegen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so wichtig ist, was zuerst kommt, sondern wichtig ist, dass man es schafft, beide Ebenen aufs Papier, ins Gespräch zu bringen.
Okay. Genau, wenn man es schafft, erst über die Emotionen zu sprechen, dann kann man danach nochmal wirklich den Wirkungszusammenhang herstellen. Also was ist da jetzt mental, kognitiv bei mir eigentlich passiert? Ja. Ich habe irgendwo die Emotion, dann habe ich reagiert. Gab es da einen speziellen Trigger vielleicht, der auch die Emotion bei mir ausgelöst hat? Gab es vielleicht einen Diskussionspunkt, wo du gemerkt hast, genau, jetzt kommen die schon wieder damit, wir drehen uns im Kreis, wo du dann vielleicht direkt das Gefühl hast, Wiederholung, wir drehen uns im Kreis, es dauert mir zu lange, ich entscheide jetzt einfach.
Okay, also du bringst eigentlich wie den Sachverhalt mit den Emotionen zusammen, analysierst und versuchst, wie eine Art in einem dritten Schritt zu erklären, was hat das ausgelöst. Weil ja, meistens hat es ja nicht losgelöst vom anderen zu tun. Also was ist wirklich dann am Schluss passiert? Also jemand hat das gesagt, Sachverhalt. Es hat die Emotion bei mir ausgelöst und darum ist die Sicherung rausgegangen. Darum habe ich nachher entschieden. Also ja, also eine Art der Verarbeitung von diesen beiden Ebenen zusammen.
Genau, und das ist extrem wichtig, weil wenn ich mich nur auf den Sachverhalt konzentriere und angenommen, diese Situation wäre zwischen uns beiden entstanden, dann erzählst du eine andere Geschichte als ich.
Absolut,
weil wir es unterschiedlich wahrgenommen haben. Mhm. Und wenn wir diese beiden Ebenen genauer betrachten, dann kommen wir näher daran, warum bei uns was passiert ist und warum ich mich als Person oder du dich als Person wie verhalten hast.
Ja.
Auch wenn die andere Person es vielleicht ganz anders wahrgenommen hat.
Was für mich schon, ich will nicht vorausgucken, du erklärst das System, das wir jetzt hier haben, aber es gibt mir natürlich den Hinweis nachher auf die Erklärung, ja, was ist denn der nächste Schritt, weil vielleicht ist der Sachverhalt schlecht gewesen? Also, wir haben es vorher gesagt, vielleicht hat es Leute in dem Meeting gehabt, die nicht jetzt ins Meeting sein sollen, weil sie gar nicht haben können mitschaffen an dem Entscheid. Vielleicht ist es das gewesen. Also, ich muss die Situation vielleicht anders aufbauen oder an meine Emotionen arbeiten. Und durch die Verknüpfung und durch die Analyse, wo ist der Trigger gewesen? Was stört mich selber an dem Verhalten? Wie erkläre ich, dass es dazu passiert ist? Komme ich einen Hinweis über, wo ich allenfalls muss ansetzen, um es zu ändern?
Absolut richtig. Und das ist jetzt sehr individuell, oder? Wir können jetzt natürlich sagen, okay, in der Verhaltensveränderung, wenn du was erlernen willst, dann kannst du irgendwie ins Journaling gehen, du kannst wieder tiefer ins Feedback gehen, du kannst dir positive Affirmationen aufschreiben und. Mhm. Natürlich funktioniert das alles. Hier geht es aber im Speziellen auch darum, herauszufinden, was für dich als Person die richtigen nächsten Schritte sind. Was hast du für Handlungsalternativen?
Ja.
Weil wenn ich die gleiche Situation wie du erlebe, dann hat mich vielleicht was anderes getriggert als dich, damit ich so gehandelt habe. Deshalb kann man das nicht ganz pauschalisieren. Natürlich gibt es Modelle, Methoden, die einem helfen, aber es geht hier wirklich herauszufinden, was hast du als Andreas Queni vielleicht für eine andere Handlungsalternative gehabt in der Situation, die dir, jetzt wenn du es im Nachhinein betrachtest, eigentlich vielleicht auch die liebere gewesen wäre?
Ja.
Was sind deine möglichen Schritte, um das Verhalten zu verändern? Wenn es was Emotionales ist, muss man nochmal hinterfragen, warum hat mich das jetzt emotional aufgeregt? Ja. häufig im Business-Kontext oder in Teams, die nicht ganz so gut funktionieren, kann es auch schnell mal in eine persönliche Ebene rutschen, wo man sagt, boah, ich kann die Person eh nicht leiden. Ja. Wenn die nur den Mund aufmacht, dann triggert mich das schon, oder? Das ist sehr überspitzt, aber das gibt es. Und da muss man herausfinden, was ist der Auslöser, damit ich für mich die nächste richtige Handlung definieren kann.
Und da gibt es unterschiedliche Ebenen, wie du ansprichst, wo man das kann lösen. Also eine Handlung wäre, die Person nicht mehr ins Meeting einzuladen, weil es um Entscheidung geht, weil es mich eh nur, oder? Das kann man natürlich, das wäre so ein bisschen das Externalisieren. Aber gut, ja, also kann ja unter Umständen auch die richtige Lösung sein. Und die andere Ebene wäre die Frage, wie kann ich mit meinen Emotionen arbeiten? Und das ist ja schon noch spannend von der kognitiven Dissonanz, wo wir jetzt als Beispiel genommen haben. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, auch der bessere Ansatz ist, nicht zu erklären, warum die Dissonanz entsteht und darum für mich mental die Dissonanz kleiner zu machen oder sogar aufzulösen, sondern das Verhalten ändern, damit sie aufgelöst ist. Und ehrlicherweise, also finde ich ja gut und super und muss ich mir auch an den Massen nehmen, aber es gibt ja schon auch eine Ebene, wo die Erklärung bis zu einem gewissen Grad auch okay ist. Also, jetzt habe ich die Person in dem Meeting, die hat mich jetzt wieder triggert und es ist nicht ganz so gelaufen. Sie kann aber faktisch schon etwas beitragen. Es ist jetzt vielleicht nicht einfach so, dass ich sie einfach kann ausschliessen vom nächsten Entscheidungsprozess. Also, was kann ich an mir verändern? Und dort, glaube ich, ist einfach der Graubereich zwischen echtem Verhalten, aber einer mentalen Erklärung, warum es vielleicht so ist und es mit mir macht, ja dann noch relativ nahe. Also, zu sagen, okay, ich weiss ja, was das für eine Person ist. Ich weiss, wie sie funktioniert. Vielleicht schaffe ich es auch mal, ein Feedback zu geben oder in einem Teamprozess, dass auch die Person sich kann weiterentwickeln. Aber ich habe ja schon auch noch, und das ist ja dann wieder, glaube ich, der wichtige Message, was kann ich an mir verändern, die Chance, meine mentale Sichtweise auf diese Person können zu adaptieren. Jetzt, ich will damit nicht eins aufpassen. Das ist nicht so, eben, das ist wieder eine erlernte Hilflosigkeit, oder? So, ah, sie ist halt so, also nehme ich es einfach so. Das ist es ja nicht, aber bist du mit mir einig, dass es dort dann in der Handlung, die man macht, schon auch recht viel Graubereich gibt? Also, im Sinne von, ich weiss, ich habe mit dieser Person ein Meeting, sie ist Teil vom Team, sie bringt Expertise rein, ich finde den ganzen Prozess mit dieser Person mühsam, Achtung. Aber jetzt gehe ich zuerst halt noch 15 Minuten Yoga machen. Nein, Yoga ist viel wichtiger, als nur einfach so pauschal sagen, 15 Minuten vorher. Ich gehe ein mentales Ritual durch, damit ich selber auch schaffe, das Meeting besser zu handeln. Also, nicht einfach das Verhalten ist, ich muss die Struktur ändern, ich muss die Organisation ändern, sondern was kann ich machen, dass ich vielleicht auch mehr Marge habe, denn die Person, ich sage es jetzt mal ein bisschen krass, zu ertragen.
Absolut. Und da gibt's ja zig verschiedene Methoden. Oder wenn es jetzt gerade ist, ich muss die Person ertragen, dann ist es sicher irgendwas Persönliches vielleicht. Ja. Das funktioniert irgendwas auf der Beziehungsebene nicht. Und dann gibt's einfache Tricks. Ich meine, da muss man dann vielleicht doch nochmal ein paar Kommunikationskurse durchlaufen oder ein paar Resilienzkurse auch machen. Einfach mal, wenn man weiß, ich weiß, die Person sagt jetzt was, es nervt mich jetzt schon. Bevor ich einfach antworte, mal kurz einatmen, sich wieder regulieren, versuchen zu durchdenken, was hat die Person gesagt, ist es hilfreich, das mit einzubeziehen. Also je nachdem, was wirklich das Problem ist, ist genau richtig. Und ein strukturelles Problem könnte dann aber auch sein, ich habe ein Problem mit der Person, es ist vielleicht auf einer persönlichen Beziehungsebene.
Es die reicht, muss ja trotzdem gelöst werden.
Ja, oder genau. Ich muss mich in einem anderen Rahmen damit beschäftigen, mit der Person das Gespräch suchen, kommunizieren, offen sein, Feedback geben, vielleicht auch herausfinden, was die Probleme sind. Vielleicht ist es auch, ja, die Person gibt halt immer irgendwie einen dummen Kommentar ab. Dann muss ich das adressieren. Nicht gerade in dem Meeting, sondern in einem anderen Rahmen. Das könnte dann eine strukturelle Lösung auch sein.
Also die Message von der heutigen Folge und auch von dem Prozess, wo du uns da durchführst, ist, wenn ich es richtig interpretiere, ja nicht, hey, es gibt für alle Herausforderungen eine einfache Lösung. Aber um zu einer Handlung zu kommen, um sein eigenes Verhalten können, zu ändern, im Sinne von zu verbessern, vor allem wenn man das Gefühl hat, ja, ich habe ein paar Herausforderungen, die muss ich anpassen, braucht es eine saubere Selbstreflexion. Oder eine gegenseitige Reflexion, die einem hilft, herauszufinden, wo liegt wirklich die Herausforderung, wo liegt wirklich das Problem, was ist wirklich passiert. Und die grosse Gefahr und das grosse Risiko ist, dass, wenn man das nicht strukturiert sauber macht und sich einmal nicht die Zeit nimmt, vielleicht so einen Ablauf durchzugehen, wie du uns gerade beschrieben hast, dass es zu so pauschalen Analysen kommt, wo man nicht zum richtigen Schluss kommt, wie man selber das Verhalten oder allenfalls die Organisation kann weiterbringen. Also, sauber durchgehen, sich die Zeit nehmen, vor allem bei den wichtigen Sachen, das strukturiert durchzugehen, das gibt eine Basis, und eine höhere Chance, um den richtigen Schluss zu ziehen, wie man handeln kann, wie man in eine andere Handlung kommen kann.
So ist es. Und ein zusätzlicher Tipp zum Abschluss vielleicht noch, wenn euch die drei Fragen schon zu mühsam sind, dann schreibt einfach mal auf, was nervt euch heute? Was sind die Dinge, die euch nerven?
Bum, 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 bum.
Und darüber kann man den Prozess genauso durchführen, dann ist es vielleicht nicht das reine Führungsverhalten, dann ist es vielleicht nicht exakt die drei Phänomene zu analysieren bei sich selbst. Aber einfach mal anfangen, einfach mal was aufschreiben. Mhm. Und Sachverhalt klären und zu durchlaufen. Und auch dann findet meistens eine Verhaltensänderung am Ende statt.
Sabrina, das, was du uns heute gezeigt hast, hast du in ein Paper gepackt.
Ja.
Weil da hat es viele Fragen dahinter, da hat es viele Belege dahinter. Und ich hätte vielleicht am Anfang sollen sagen, dass sie sich das alles nicht aufschreiben müssen. Das finde ich immer lustig, wenn es Präsentationen gibt und die Leute ihre Handys vornehmen und die Präsentation abfütteln, obwohl gesagt wird, ich komme das nachher alles über. Ich hätte sagen, dass das alles mir zur Verfügung stellt. Was machen wir mit dem Prozess? Mit dem, du hast es genannt, Leadership Change Cycle.
Genau, ich habe den Leadership Change Cycle genannt. Das ist eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Coaching-Methoden, jetzt eben auf Leadership und auf diese Verhaltensänderungen optimiert. Wir haben das PDF draus gemacht. Es ist auf unserer Webseite zum Download. Der Download-Link kommt in die Shownotes. Könnt ihr finden, könnt ihr herunterladen, könnt ihr mitarbeiten. Und wenn Fragen auftauchen, sind wir da. Wir sind auch für Sparring da. Wir freuen uns da immer über spannende Beispiele und euch auch weiterhelfen zu können.
Ich finde, eine wichtige Message zum Schluss ist der, du hast am Anfang das Beispiel gebracht von der Führungsperson, die in diesem Workshop war. Wir führen ja auch Workshops durch, aber immer mit dem Ansatz, wie kannst du es in den Alltag hineinbringen? Weil sonst bleiben es einfach Workshops. Es hat schon viele Leute haben schlechte Erfahrungen. Einfach, weil das Wort Workshop ist auch so ein Unwort, wo ich nachvollziehen kann und verstehen. Der Punkt ist eben der, eine Verhaltensänderung muss trainiert werden. Wir sind bei dem Thema wieder, das geht nicht einfach in einem Workshop und dann funktioniert. Dann bringt man es zurück, dann muss man trainieren. Wenn ich einmal trainiere auf einen Lauf und der Lauf ist okay gewesen und nachher nicht mehr trainiere, dann kann ich nicht mal den Status quo beibehalten. Trainieren müsst ihr. Ihr müsst es immer und immer wieder machen, Schritt für Schritt. Eine Gewohnheit ändern heisst in kleinen Etappen immer wieder dranbleiben. Mit dem PDF, wo du gesagt hast, versuchen wir, euch Hilfe zu geben. Das könnt ihr nehmen, das könnt ihr durchmachen. Da könnt ihr auch immer wieder, alle Woche, alle zwei Wochen, den Fall weiter notieren, weiter brauchen. Also bleibt dran. Führungsperson sein, eine gute Führungsperson sein, braucht Training, braucht Übung. Bleibt dran.
Let's go, downloaden und starten. Das war der Resilient Company Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wie wir glauben, dass es richtig geht, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website resilient-company.ch. Oder ihr habt selbst ein spannendes Beispiel, das ihr teilen möchtet und wir diskutieren dürfen, dann schreibt uns per E-Mail oder vernetzt euch mit uns auf LinkedIn.